Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Medizin der Wärme. Mein Name ist Cosmo Bulasikis und ich bin Arzt in Weiterbildung für Allgemein- und Anthroposophische Medizin. Die erste Podcast-Staffel beinhaltet Interviews mit inspirierenden Persönlichkeiten der anthroposophischen Medizin und erscheint jeden zweiten Dienstag. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zum Podcast. Zum heutigen Abschluss der ersten Podcast-Staffel spreche ich mit Dirk Otto. Er ist rhythmischer Massagetherapeut und Gründer der Firma Wachswerk, die sich auf Wärmetherapie spezialisiert hat. Herzlich willkommen, Dirk. Was ist so deine Morgenroutine?
Ja, ich liebe tatsächlich einen heißen Kaffee oder Cappuccino. Gerne auch noch im Bett. Also bei meiner Frau und mir hat sich das so eingeschlichen. Das ist so ein Morgenritual geworden. Das halte ich tatsächlich auch so, wenn ich alleine bin, dann ist es zwar nicht im Bett, aber ich bin mit einem Camper oft unterwegs. Also gerade auf den beruflichen Reisen, dann sitze ich mit dem Kaffee eben am liebsten in der Sonne.
Vielleicht kannst du kurz sagen, wer du bist und was dich hierher geführt hat.
Kennengelernt haben wir uns ja jetzt hier auf der Tagung in Kassel. Hier bin ich mit meinen Produkten, mit der Firma Wachswerk, die ich 2003 gegründet habe und deren Hauptarbeit eben die Wärmetherapie ist, also die Wärmetherapie mit warmen Produkten, also mit Stoffen, die an sich schon warm sind, Wärmequalitäten besitzen. Und ursprünglich komme ich aus der Therapie selber. Also ich habe die klassische Massageausbildung gemacht, in zweiter Berufsausbildung allerdings schon. Und habe mich dann von Anfang an mit der rhythmischen Massage und den Öldispersionsbädern spezialisiert. Und damit auch lange gearbeitet in Adelsheim zum Beispiel, in der Wichmann-Klinik. Und später in Essen im Knappschaftskrankenhaus. Dort gab es eine Geriatrie. Mit dem Albrecht Warning zusammen habe ich da gearbeitet. Das war eine Zeit, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Das war therapeutisch und medizinisch und vom Team her einfach spannend und mir sehr, sehr viel gebracht.
Was war denn deine erste Begegnung mit der Anthroposophie?
Das war seinerzeit unser Kinderarzt, beziehungsweise das war, ich komme aus Niedersachsen vom Dorf. Und das war ein Hausarzt und der hat natürlich auch die Kinder behandelt. Und meine zweite Tochter, die war schwer krank, die hatte eine Lungenentzündung, die wirklich schlimm war und die auch ganz schlimm ausgeartet ist zu Anfang. Sie war dann auch im Krankenhaus und in dieser ganzen Phase war dieser Hausarzt, der Dr. Kreins, Lou Kreins aus Holland stammte ursprünglich, der war viel bei uns und er war dann auch oft spät abends oder früh morgens da, je nachdem, wie das gerade nötig war. Und mit dem bin ich sehr, sehr gut ins Gespräch gekommen und der hat anthroposophisch gearbeitet. Der hatte diesen anthroposophischen Hintergrund und wir haben uns einfach unglaublich gut verstanden. Und eigentlich bin ich damit ein bisschen zu spät in meinem Leben eingestiegen. Ich bin nämlich schon mit Hollekindernahrung groß geworden. Was eigentlich ganz interessant ist, weil in Niedersachsen auf dem Dorf ist das durchaus nicht selbstverständlich. Und jetzt komme ich aber aus einem Dorf, in dem schon in den frühen, das muss schon in den 30er Jahren gewesen sein, da waren da schon Anthroposophen ansässig. Da waren schon Anthroposophen der ersten Zeit dort ansässig. Das habe ich jetzt aber erst vor kurzem rausgefunden. Das weiß ich noch gar nicht so lange. Ja, es hat mich einfach von Anfang an immer irgendwie ergriffen. Irgendwie immer wieder ist es mir begegnet, immer wieder hatte ich da Kontakte. Und gerade diese Zeit mit dem Kinderarzt, die war auch dann sehr entscheidend. Zu der Zeit habe ich einfach todunglücklich im damaligen Beruf, ich war Postbeamter und das passt nicht zu einem Freigeist, habe ich einen neuen Beruf gesucht. Und der musste zu einem Familienleben passen. Also ich konnte jetzt kein Studium oder sowas mehr machen. Ja, es hätte einfach nicht funktioniert. Und ich habe mich dann für diese klassische Massageausbildung entschieden und da aber von Anfang an auf die rhythmische Massage und Öldispersionsbäder konzentriert. Und war auch ganz zu Anfang schon in Bielefeld in der Praxis von Bultmanns. Das ist schon Ewigkeiten her.
Welche Rolle spielt die Kunst in deinem Leben? Wie drückst du dich gerne künstlerisch aus?
Das ist tatsächlich spannend. Ich habe künstlerisch überhaupt nichts in der Schule gelernt oder so. Also das wäre da völlig fremd gewesen. Ich habe keine Möglichkeit, mich in so bildender Kunst oder so auszudrücken, weil ich es nie gelernt habe. Aber ich empfinde schon so die therapeutische Arbeit als sehr künstlerisch. Ich bin, glaube ich, auch ziemlich musikalisch, aber eher der Zuhörer. Ich habe einen sehr intensiven Zugang zur Kunst. Also ich mag Chormusik. Ich bin da sehr empfänglich.
Und hast du irgendwelche Berührungen schon mit Instrumenten gehabt oder?
Ich besitze ein Alphorn.
Oh.
Ich besitze tatsächlich ein Alphorn seit ungefähr 2 Jahren. Das war so, ich habe so dieses Bedürfnis gehabt, ich will Töne machen und singen war mir jetzt so ein bisschen fremd. Dafür hätte ich gerne Unterricht gehabt und vom Alphorn weiß ich, man kann einfach mal Töne machen, ohne dass es jetzt irgendwie kompliziert wird. Und unsere Werkstatt, die ist ein sehr, sehr großer Raum. Das ist ein 400 Quadratmeter großer Raum. In der größten Höhe, so unter einem Giebel mit ungefähr 13 Metern. Und dieser Raum, wenn alle weg sind, den nutze ich dann gerne mal. Also ich kann da keine Melodien oder sowas drauf spielen, ja, aber ich habe einfach eine Riesenfreude daran, einfach mal selber Töne zu erzeugen.
Das ist ein ungewöhnliches aber umso
weiß
schöner.
Auch eigentlich niemand.
Jetzt vielleicht schon. Ja, schön. Welchen Stellenwert hat die Ruhe in deinem Leben? Wie kommst du zur Ruhe?
Also die letzten 24 Monate hatten es mit der Ruhe nicht so. Die waren wahnsinnig aufregend, wahnsinnige. Also das waren schon seelische Schleudertraum, die man da so mitgenommen hat und ich auch. Also der Betrieb, der ist sehr unrund gelaufen. Wir hatten teilweise große Schwierigkeiten, weil die Apotheken einfach praktisch nicht mehr beraten haben und wir sind eben angewiesen auf gute Beratung und in dem Moment, wo das nicht mehr funktioniert, wird es natürlich schwierig. Und so gesehen war das mit der Ruhe manchmal von außen praktisch unmöglich und ich habe wirklich viel Stress gehabt. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Irgendwie habe ich so ein spezielles Talent, in sehr kurzer Zeit wieder aufzutanken. Und ich kann zum Beispiel auch mal 3 Minuten Mittagsschlaf machen. Und ich habe einen sehr schönen Weg von der Arbeit, also von der Arbeitsstätte, nach Hause, was viele Leute sich vielleicht nicht vorstellen können. Essen ist tatsächlich schon mitten im Ruhrgebiet, aber wir sind eben ganz am Rand und ich laufe durch Bachtal und Kuhweiden und Felder nach Hause und zur Arbeit. Das sind so meine Regenerationsphasen.
Und hast du da irgendwelche speziellen Kraftquellen oder Kraftorte, wo du zum Auftanken hingehst?
Ja, gibt es tatsächlich auch. Also ich habe so ein eigenes oder beziehungsweise gepachtetes Stückchen Wald, die sich auch nach Kräften bewirtschafte, also lebendig mache. Das ist für mich so einer dieser Orte, wo ich mich gerne mal zurückziehe. Und natürlich die Arbeit mit den eigenen Bienen. Ne? Ich habe selber zurzeit zwar nur ein Bienenvolk, weil ich für mehr einfach mir nicht genügend Zeit nehmen kann. Bienen zu halten ist Selbsttherapie. Ich glaube sogar die beste, die es gibt. Du kannst nicht aufgeregt oder hebelig oder gedankenlos oder mit kalten Händen zu den Bienen gehen und mit den Bienen arbeiten. Du musst da schon eine gewisse, du musst mit denen in Beziehung treten und du musst horchen und verstehen, was sie von dir wollen und was sie nicht wollen. Ja, ich möchte fast sagen, zwingt so ein bisschen zur Ruhe, wo ich brauche den Zwang gar nicht mehr, das kommt von alleine.
Gehst du dann auch zu den Bienenstöcken hin und hörst, wie es ihnen geht?
Ja.
Ich kann mir das noch gar nicht so vorstellen. Was gibt es da für Töne oder hört man eher so Unruhe und Ruhe oder wie differenziert man das?
Ich glaube, wenn man es noch nie gehört hat, wenn man so den Zugang selber noch nicht hat zu den Bienen, dann wäre wahrscheinlich der beste Weg, sich daran zu tasten, indem man einfach mal zu einem Bienenkasten geht und das Ohr dran legt, das andere Ohr zuhält, weil meistens kommen zu viele Geräusche von außen und manchmal so reinlauscht. Da gibt es dann dieses sonore Brummen, das ist immer relativ eintönig und dann muss man einmal kurz dran klopfen, dann gibt es so ein kleines Aufbrummen und das zeigt sehr deutlich, oh, wir haben gehört, dass du da draußen bist und vorsichtig, mach keinen Quatsch. Falls du ein Bär bist, trau dich nicht weiter, wir stechen und sonst ist aber alles gut. Die werden also sofort auch wieder ruhig. Das ist so ganz, also das ist wirklich eine Kommunikation. Also wir haben die Bienen im Garten direkt. Und wenn das jetzt so in die Schwarmzeit geht und ich bin im Haus oder irgendwo im Garten oder früher hatte ich auch die Werkstatt noch mit am Gelände und die fangen an zu schwärmen, dann hört man das, obwohl man das nicht hört. Das ist völlig verrückt, dass man hat einfach diese Wahrnehmung, die sind jetzt unterwegs. Die machen sich jetzt zum Schwärmen auf. Und es gibt unfassbar viele unterschiedliche Geräusche im Bienenleben. Das geht von diesem einfachen Brummen, wie eben beschrieben, oder dem Schwarmgeräusch, was wirklich sehr beeindruckend ist. Das ist also die Luft brummt nur so. Ja? Man steht mitten in diesem Gebrumme und das ist einfach übermächtig. bis hin zu diesem ganz leisen Tüten, was die Königin macht, wenn sie den Schwarm raustreibt, wenn sie die Bienen raustreibt, um zu schwärmen. Dann macht die richtige Flöt- oder Tütgeräusche.
Wie definierst du für dich Gesundheit oder einen gesunden Körper? Was sind da so die Merkmale, worauf du achtest?
Ja, ich fokussiere mich da, glaube ich, so in erster Linie auf die Wärmeverhältnisse. Das ist vielleicht naheliegend jetzt, aber das ist tatsächlich auch in der rhythmischen Massage ja das eines der wichtigen Themen. Und Wärme fühlt sich so sehr unterschiedlich an. Also wir setzen ja zunächst mal alles, was wir erleben und alles, was uns begegnet, gerade so im Sinne von Beziehung, in das Verhältnis zur eigenen Wärme. Unsere Wärme ist praktisch so die Basis für alles, was wir erleben und alles, wie wir das einordnen. Ich weiß gar nicht, ob ich so sehr definiere, weil die therapeutische Arbeit aus meiner Sicht ist zunächst erstmal vor allem Wahrnehmung, nicht die Bewertung. Also ich versuche nicht zu bewerten, ob jemand gesund oder krank ist, ob es dieses oder jenes Anzeichen gibt. Ich versuche auch nicht kalt oder warm zu, das ist ja immer das Verhältnis zu mir, sondern ich versuche erstmal einfach zu beobachten und die Phänomene sich zeigen zu lassen. Also das ist eigentlich etwas, was aktiv von der Person kommt. Und damit es sich entwickelt, also damit es zu diesen Äußerungen, zu diesen Phänomene-Äußerungen kommt, muss man, glaube ich, zunächst mal auch diese Stimmung überhaupt herbringen. Also ich glaube, das Wichtigste in der therapeutischen Arbeit ist, dem Gegenüber, also der Patientin, dem Patienten, den Raum zu geben. Und dieser Raum, der muss sicher sein. Also die Person muss sich wohl und sicher und gut geborgen fühlen. Und das ist aus meiner Sicht so die Hauptaufgabe der Therapeuten. Also dass sie eben wirklich Raum schaffen, diesen Raum sicher gestalten, da sich was entwickeln darf. Und das, was sich da entwickelt, was sich da zeigt, das sind eben die Phänomene, die man später vor allem im Nachklang dann auch gerne mal einordnen kann. Also es ist die Wärmeverteilung im Körper gut, reagiert dieser Körper stark oder zu wenig auf Berührung, also zum Beispiel auf die rhythmische Massage. Und gibt es auch womöglich sogar irgendwelche bewussten Äußerungen der Patienten hinterher. Während der Behandlung sollte man nicht so viel sprechen, möglichst gar nicht. Während der Behandlung sollte man eher so, das charakterisiert auch die rhythmische Massage, eher so in diese bewusst-unbewusste Haltung gehen, also wo man schon sich abgrenzt von der Patientenperson, aber wo man sie wirklich mit Sicherheit umfängt. Anschließend kann man natürlich versuchen, das auch so ein bisschen zu analysieren. Und wenn ich das dann analysiere, dann finde ich natürlich auch gewisse Anzeichen. Dann findet man Phänomene. Man kann auch die Schmerzen der Patienten spüren. Die spürt man nicht selber persönlich jetzt wieder als Schmerz im physischen Sinne, sondern man merkt ganz genau, wo das Gewebe entsprechend reagiert. Also mit Abwehr reagiert, mit Spannung reagiert oder auch sich ganz leicht bewegen lässt und in Bewegung bringen lässt und oder auch in Wärmeentwicklung bringen lässt. Das spürt man sehr genau.
Wo kommen jetzt deine Produkte ins Spiel? Was genau stellst du her und für wen ist es gedacht?
Der Impuls, der ist tatsächlich durch die rhythmische Massage entstanden. Ich habe in Herdecke gearbeitet im Anerkennungsjahr für die therapeutische Ausbildung und habe da die Wärmetherapie kennengelernt. Also diese Wärmetherapie mit dem Bienenwachs. Da hat man zu der Zeit Baumwolltücher verwendet, die in Bienenwachs mehrfach getaucht wurden. Dadurch sind die relativ dick geworden. Und man hat Wärmeträger, also Wärmequellen, Wärmekissen verwendet aus Moorschlamm, Wärmepackungen. Das sind kurz gesagt Plastiktüten mit Moorschlamm gefüllt, die im Wasserbad heiß gehalten werden. Diese Art der Wärmeanwendung, die fand ich, also unten, nein, sagen wir es anders, der Stoff Bienenwachs als Wärmetherapeutikum ist mir sofort vertraut gewesen, hatte ich sofort das Gefühl, das ist eine geniale Idee, weil Bienenwachs entsteht in Licht und Wärme und Bienenwachs ist Materie oder Material gewordene Licht- und Wärmekraft. Mhm. Da ist Licht und Wärme in Material verdichtet worden. Und das finde ich so aus dieser Sicht her sehr, sehr naheliegend, daraus eben eine Wärmetherapie zu machen. Die Ausführung fand ich schwierig, weil die Patienten sich in diese Packung gelegt haben und sofort begannen zu schwitzen. Also es war sofort zu warm. Und das ist auch physiologisch ja ganz gut erklärbar. Das ist eben dieser sogenannte Vorführeffekt, der das auslöst. Also man reagiert auf zu viel Wärmemasse und zu hohe Temperatur, die lokal irgendwo in den Körper eindringt, mit Schwitzen. Peripher wird die Durchblutung erhöht, die Körperkernwärme wird überhaupt nicht berührt, aber die Körperschale wird stark durchblutet und das ganze Wärmeangebot bleibt in der Körperschale und wird da wieder ausgetragen durch Schwitzen. Fand ich jetzt irgendwie schwierig, weil es passte nicht so in das Bild mit der rhythmischen Massage. Daraufhin habe ich dann an meiner nächsten Arbeitsstelle, das war in Arlesheim, in der Ita-Wegmann-Klinik, angefangen so ein bisschen zu experimentieren. Da haben wir dann Seide als Trägermaterial verwendet, eben nicht mehr Baumwolle, sondern Seide. Da haben die noch einmal getunkt. Die ganze Klinik hat nach Bienenwachs geduftet. Ein eindrückliches Erlebnis. Und haben diese dünnen Folien dann nicht mehr mit einem wassergebundenen Wärmeträger, wasserbindenden Wärmeträger verwendet, sondern haben nach trockenen Wärmeträgern gesucht. Also Wärmekissen, die mit trockenem Material gefüllt waren. Alles Mögliche ausprobiert, vom Sand über Kerne, Getreide bis hin zum Salz, und beim Salz sind wir dann geblieben. Und diese Wärmetherapie, die hat sich ganz anders entwickelt. Das ist also, da hat man einen heißen Wärmeträger, eben das Salzkissen, und Puffermaterial zwischen dem Salzkissen und dieser ganz dünnen Folie aus Bienenwachs und Seide. Und dann entsteht eine langsam ansteigende Wärmekurve, und darauf reagiert der Körper ganz anders. Er geht ganz anders mit dieser Wärme um und fängt mit der Wärme an zu spielen, und so der ganze Körper wird intensiv durchwärmt, ohne zu schwitzen und ohne hinterher in dieses kleine Kältetal zu sacken. Das war so der Anfang praktisch. Und es war für mich immer so das Gefühl, ich mache das jetzt für mich. Diese Seidentücher mit dem Bienenwachs, habe mir da so kleine Apparaturen gebaut. Und ich arbeite da für mich auch so in später mal meiner eigenen Praxis, wie man sich das so vorstellt. Und dann ist gut. Also anders gekommen, weil es gab relativ viele Kolleginnen und Kollegen, die das dann auch schön fanden, überzeugend fanden, selber machen wollten. Und so ist das dann mehr und mehr gewachsen, sodass ich eben zunächst mal nur für die Therapeuten, Kolleginnen und Kollegen, solche Bienenwachstücher gemacht habe. Damals nannten die sich noch Bienenwachspackung. Und das wurde so ein etwas größeres Hobby und hat sich immer mehr ausgeweitet. Als ich dann in Essen-Dehle in der Geriatrie gearbeitet habe, habe ich es auch da mit hingenommen und habe es auch da durchgeführt, dann schon in der Klinik. Und da ergaben sich immer häufiger die Fragen, ob man das nicht auch irgendwie in der Pflegetherapie verwenden kann. Pflegetherapie sage ich übrigens ganz bewusst, weil Pflege ist für mich die Urtherapie überhaupt. Und es sind in meinen Augen Therapeutinnen, und man sollte die, glaube ich, etwas anders betrachten auch, als es heute üblich ist. Jedenfalls daraus ist dann das entstanden, was wir heute haben. Und heute ist es eben ein ganzes Sortiment aus nicht nur diesen Bienenwachs-Seidefolien, sondern eben auch denen, die mit ätherischen Ölen und teilweise auch ätherischen Ölrezepturen angereichert sind und eben entsprechend Indikationen bekommen haben. Und die sind jetzt ein bisschen anders auch gestaltet von der Anwendung her. Da wird also nicht mehr das Salzkissen als Wärmeträger verwendet, sondern eben ein Rapskernkissen. Das ist viel, viel einfacher in der Pflege. Da gibt es Wärmeschränke. Das ist so flink gemacht und passt gut in den Arbeitsalltag. Und das ist für mich auch so das Wichtigste immer gewesen, dass man eben Wärmetherapie machen kann, ohne viel Vorbereitung, ohne aufwendige Prozesse, die man da irgendwie abdecken muss, ohne dass man jedes Mal ganz viel erklären muss, wie das denn funktioniert, sondern dass man eben wirklich etwas hat, was man schnell zur Hand hat und sich in der Anwendung auf die Patienten konzentrieren kann und nicht auf irgendwas, was man selber machen muss. Ist für mich bis heute so, das ist der zentrale Gedanke dabei. Mittlerweile sind wir fast 10 Personen in Vollzeit, produzieren diese Folien, konfektionieren die bis in die fertigen Verpackungen. Der Vertrieb läuft von uns aus, also direkt, und wir machen im Prinzip alles selbst. Ich kaufe das Bienenwachs in Deutschland ein von Imkern, die ich kenne. Den Luxus kann ich mir noch erlauben. Möchte ich auch, dass das so bleibt. Ich bezeichne diesen Ort, wo wir da arbeiten, immer als unsere Insel. Also wir arbeiten wirklich irgendwie auf einer Insel und in einer Insel. Wir haben diesen großen, schönen Raum, der immer voller Duft ist und voller Wärme. Wir können so ganz in Ruhe unsere Sachen machen. Und wir müssen natürlich auch sämtliche Gesetzesvorgaben erfüllen, die eigentlich denen entsprechend jeder große Konzern erfüllen muss. Also wir haben Medizinprodukte Klasse 1. Wir müssen das der Medical Device Regulation folgen, die EU-Gesetzgebung ist, und wir müssen dafür natürlich sämtliche Zertifizierungen machen und so weiter. Das macht Stress, aber den Stress, den muss man eben irgendwo hinpacken. Und wieder vergessen.
Das heißt, man kann eure Produkte in der Apotheke kaufen, oder wie findet man die?
Ganz unterschiedlich. In Apotheken, eben über den ganz normalen Apothekengroßhandel. Das geht schon, das ist jetzt aber nicht der wichtigste Vertriebsweg. Für mich der wichtigste Vertriebsweg ist wirklich der über die Referenzapotheken, nenne ich die. Das sind die Apotheken, die unser Vollsortiment führen und bei denen ich so ein kleines Einführungsseminar gemacht habe, die also entsprechend beraten können. Die wissen, worum es geht, die ein gewisses Hintergrundwissen haben und die den Patienten da auch wirklich guten Rat geben können.
Und was sind dann so die Indikationen?
Also für mich ist immer noch so die Hauptindikation die Wärmetherapie. Wärme wirklich im Hinblick auf diese Feinstofflichkeit vom Bienenwachs, beziehungsweise auch die physikalische Wärme, die als Wärmekissen da dazukommt, aber eben auch die seelische Wärme, die die anwendende Person dort hineinbringt. Ja? Äußere Anwendungen Wärmetherapie sind immer Empathieträger. Das sind also immer Anwendungen, mit denen man viel mehr transportiert, als dass man einfach irgendeinen Stoff auf die Haut legt und denkt, da passiert was. Passiert natürlich viel mehr, wenn da gute Gefühle und eine gute Atmosphäre dabei ist. Und so gesehen ist für mich immer noch so im Zentrum die Wärmeanwendung im tiefsten und weitreichendsten Sinne. Das ist auch das, was ich immer versuche zu transportieren. Also zum Beispiel bei den Schlafschönwickeln, dass da natürlich so ein gewisses Ritual die Grundlage bildet und das Abendritual für Kinder eben so wertvoll ist. Und da ist so ein Wickel praktisch auch die Hilfestellung, sowas wieder zu beleben. Demgegenüber steht natürlich die, ich sage mal, profane Anwendung von zum Beispiel dem Hustenbrustwickel Thymian. Das ist so der Renner überhaupt in der Erkältungsjahreszeit. Der ist so unfassbar beliebt und da habe ich so unglaublich schöne Rückmeldungen, also wirklich auch kontinuierlich immer diese Rückmeldung, der Husten hat einfach aufgehört. Ja? Dass das so ein wichtigste Wickel im nach außen hin geworden ist. Aber ich finde, das passt auch ganz schön zusammen. Weil einerseits transportiert man so die wirkliche Kernbotschaft und andererseits ist das so eine schöne Bestätigung, dass eben so auf einem ganz einfachen Niveau sich so sehr gute Wirkungen einfach einstellen. Dass man diese Bestätigung immer wieder hört und dass man immer wieder erlebt, dass Patienten, dass Anwenderinnen da einfach total zufrieden sind und glücklich sind. Und schön.
Das heißt auch, es ist ein Produkt, wo man immer in Beziehung treten muss.
Wärme ist immer Beziehung. Ne? Wärme ist immer Beziehung. Also wir sind zum Beispiel in dieser Corona-Phase, wir haben genau dieses Thema lange besprochen in der Firma. In der Corona-Phase haben wir uns so Gedanken drüber gemacht, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie wir jetzt da mal einen Beitrag leisten könnten? Also was könnten wir jetzt mal tun? Was könnte man jetzt mal entwickeln, liefern, die vielleicht so ein bisschen diesen Gedanken des Empathieträgers noch weiter fassen? Und dabei rausgekommen ist ein Wickel, den hat meine Kollegin an dem Aromatherapeutin rezeptiert, ein Wickel, der heißt Herzwärme, der Herzwärmewickel. Ich fand das zunächst mal etwas skurril, aber mittlerweile bin ich völlig begeistert davon, weil die Idee war, dass man diesen Wickel eben auch verschicken kann und dass man den mal einer Person schicken kann per Post, die jetzt irgendwo alleine sitzt und tatsächlich unter dieser Situation mal ganz anders leidet. Das ist gut angekommen. Und da haben wir sehr schöne Bestätigungen bekommen. Ja, so gesehen kann man die natürlich auch anwenden für sich ganz alleine. Ja, das passt natürlich auch, ob das nun durch jemanden geschenkt wurde oder ob man das auch selber kauft. Und es gibt ja auch ganz andere Indikationen. Ne? Also Bauchbeschwerden zum Beispiel, ob das nun Verstopfungen, Bauchschmerzen oder Magenschmerzen sind, die wo auch immer welche Ursache sind. Oder ob das Muskel- und Gelenkschmerzen sind, die man natürlich auf der ganz physikalisch wärmenden Ebene behandeln kann, gerade auch mit dem Bienenwachs. Das geht natürlich alles.
Sehr schöne Idee, auch mit dem Herzwickel.
Ja.
Ja, das ist echt ein wichtiger Beitrag. Okay, ich möchte mit einer letzten Frage abschließen. Gibt es bestimmte Personen oder bestimmte Lehren, die dich geprägt haben?
Ich habe in diesen Zusammenhängen, in diesen Begegnungen auch so viele wirklich Lehrerpersönlichkeiten kennengelernt. Zum Beispiel die erste war wirklich die Frau Kowalewski in Herdecke, Masseurin, eine sehr kleine Person mit riesigen Händen und riesigen warmen Händen. Und die war wirklich eine meiner ersten Lehrerpersönlichkeiten. Ganz tolle Begegnung. Und das hat sich auch so fortgesetzt. Also ich habe wirklich immer wieder Begegnungen gehabt, die mich ganz intensiv weitergebracht haben. Also die mir auch wirklich gut getan haben. Und die, ich glaube, was wir, damit meine ich jetzt gerade so den ganzen anthroposophisch-medizinischen Umkreis, was wir, glaube ich, gar nicht hoch genug schätzen können, ist das Zusammenarbeiten, das Wissen um das Zusammenarbeiten, dass sich immer wieder begegnen, also wirklich auch wirklich begegnen, gerne auch mal ein bisschen kontrovers, das ist gar nicht schlimm. Das gehört dazu. Diese Gemeinschaftspflege ist einfach Quelle von Kraft. Das müssen wir ausbauen. Und ich sehe einfach leider diese Tendenzen, das ist in Dornach so, im Goethe-Arnum. Und das spürt man überall immer wieder mal so, dass manche so den Sinn in dieser Verbandsarbeit oder in dem Zusammenarbeiten, jetzt einfach nur zusammenarbeiten, vielleicht nicht immer sehen oder kennen und das vielleicht auch als Belastung empfinden. Ich glaube, wir sollten uns so eine Art Meditationsbild mal entwickeln und uns klar machen, dass auf der ganzen Welt einfach viele Schwestern und Brüder sitzen, die in diesem Geist arbeiten und dass wir das pflegen müssen und dass wir da auch gewissermaßen füreinander arbeiten. Also wir müssen uns da einfach von Konkurrenz oder sonst was komischen Gedanken befreien und füreinander arbeiten. Also füreinander wirken. Das gerät mir so ein bisschen ins Hintertreffen. Und wir dürfen uns auch nicht irre machen lassen von diesen ganzen komischen Angriffen in irgendwelchen Medien oder so. Ich glaube, das ist ganz viel Hilflosigkeit seitens der Leute, die diese Angriffe starten. Ganz viel Verständnislosigkeit und ganz viel Vorurteilserlegenheit. Ich denke an irgendwas, was die komischen Anthroposophen wieder machen und haken sich an irgendwelchen komischen Zitat-Ausschnitten fest. Und ja, warum? Und warum immer gegeneinander?
Danke. Sehr schönes Schlusswort.
Ja, ich danke.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zu dieser Folge und zu weiteren Projekten der GAED. Bitte tragen Sie sich für unseren Newsletter ein, damit Sie keine neue Folge verpassen. Auf Wiederhören, Ihr Cosmo Bulasikis.